NDR Info. Echo des Tages.
Und das Spiel ist jetzt gerade aus. Der FC Bayern München ist zum 29. Mal deutscher Fußballmeister. Die Tränen fließen bei Uli Hoeneß.
Und die Tränen fließen erst recht in Dortmund. Und damit herzlich willkommen zum Echo des Tages. Im Studio ist Andreas Teska. Gleich mehr zur Entscheidung in der Fußball-Bundesliga. Außerdem im Programm Angetrunken und korrupt auf Ibiza. Österreichs Regierung implodiert nach Videoskandal. Maria 2.0, Ende des Frauenstreiks in der katholischen Kirche und Musik in der Krisenregion, das ESC-Finale in Tel Aviv. Zunächst also zum Fußball. Die Bayern, deutscher Meister nach einem 5:1-Sieg gegen Eintracht Frankfurt, Dortmund nur Zweiter, trotz 2:0-Erfolg in Gladbach. Stefan Kaußen im Stadion in Mönchengladbach, dort wo der BVB heute gespielt hat. Die Dortmunder hatten mal 9 Punkte Vorsprung in der Tabelle. Warum haben sie es trotzdem nicht geschafft, Meister zu werden?
Ja, weil die Rückrunde nicht annähernd so brillant, nicht so konstant war wie die Hinrunde beim BVB. In der Hinrunde Favre mit seinen Dortmundern. Ja, wirklich sowas von faszinierend. Und dieser letzte Funken Esprit ist dann verloren gegangen. Und da reichte dieses 2:0 heute durch die Tore von Sancho vor der Pause und Marco Reus nach dem Wechsel eben nicht. Fazit: Dortmund hat eine gute Saison gespielt, aber nicht gut genug, um die schwächelnden Bayern diesmal zu kippen.
Was fehlt denn dem BVB im Vergleich zu den Bayern? Die Nervenstärke, die Erfahrung, die Weltklasse auf der Ersatzbank oder alles?
Von allem etwas. Man muss natürlich sagen, dieser Kader der Dortmunder ist mit vielen jungen Perspektivspielern gespickt. Die Topspieler wie Marco Reus sind noch an einer Hand abzuzählen, wenn überhaupt. Und da hat Bayern schon wesentlich mehr Substanz auf Strecke zu bieten als der kleinere Kader der Dortmunder. Und wenn der BVB die Bayern noch mal angreifen will, dann muss er auch finanziell angreifen. Aber ich glaube, da sind die Potenziale weiterhin so, dass Bayern die 1 ist in Deutschland und Dortmund die 2.
Dann schauen wir mal auf den alten und neuen deutschen Meister. Die Bayern, Sie haben es gesagt, die haben geschwächelt in dieser Saison. Ja. Das gab es lange nicht mehr. Was ist denn da schiefgelaufen, zumindest in Teilen dieser Spielzeit?
Also in München redet man vom großen Umbruch und man hat in dieser Saison nur den kleinen Umbruch gewagt mit einem neuen Trainer, mit Niko Kovac. Der musste von Anfang an moderieren, wie kriege ich die Allstars Franck Ribéry und Arjen Robben, die in ihrer letzten Saison in München sind, noch ruhig gestellt, noch motiviert und gebe trotzdem den Nachfolgern Coman und auch Serge Gnabry schon die Chance zu spielen. Und dann war natürlich der Druck immens. Niko Kovac kommt als relativ kleiner Trainer zum großen FC Bayern, auch wenn er im Sommer zuvor im Pokalfinale mit den Frankfurtern die Bayern geschlagen hat. Er stand von Anfang an auf dem Prüfstand und wenn man Chefs wie Rummenigge und Hoeneß hat, die einem nicht immer den Rücken stärken, sondern eher im Nacken sitzen, dann ist das schon eine schwierige Mission.
Die Bayern stehen vor einem Umbruch, haben Sie gesagt. Die gehen gerade groß einkaufen. Herrscht also in der nächsten Saison wieder totale Langeweile?
Diese Befürchtung habe ich im Moment. Wenn die Bayern einmal zu knacken waren in diesem Jahrzehnt, dann wäre es diese Saison gewesen. Dortmund hat ja immerhin die drittbeste Punkteausbeute der Vereinsgeschichte hingelegt mit dem neuen Trainer Lucien Favre, der zum ersten Mal Vizemeister wurde. Aber es bleibt halt bei diesem Titel Vize. Und in diesem Jahrzehnt, was ich angesprochen habe, gab es nur 2 deutsche Meister, also Vereine, 2-mal die Dortmunder mit Jürgen Klopp und ansonsten immer Bayern München. Und ich habe die Befürchtung für alle Fußballfans, die so wie ich eher romantisch drauf sind, dass es dabei bleibt, dass Geld sich durchsetzt und davon haben die Bayern am meisten.
Die Hoffnung stirbt also zuletzt. Danke, Stefan Kaußen, live aus Mönchengladbach. Und dann gehen wir mal rüber zum deutschen Meister. Der hat nach der Gala-Vorstellung gegen Frankfurt im eigenen Stadion gerade die Meisterschale in Empfang genommen. Edgar Endres.
Lothar Matthäus hat die Schale in die Hand genommen und überreicht sie jetzt gleich an Manuel Neuer, der sie jetzt bereits mit der linken Pranke hält, der sie jetzt gleich mit Arjen Robben, mit Franck Ribéry und mit Rafinha nach oben reißt. Konfetti-Regen in München, die Bayern hopsen, springen und nochmals Fontänen im Hintergrund in Rot und Weiß. Der FC Bayern München mit seinen Allstars, mit seinen Legenden, mit Arjen Robben, mit Franck Ribéry, mit Rafinha und Manuel Neuer. Sie feiern deutscher Meister FC Bayern München, 5-1-Sieger, die Party in München. Jetzt kann sie losgehen.
Den Rest vom Sport dann wie immer am Ende der Sendung. Jetzt kommen wir erstmal zur Politik. Die Geschichte hätte man keinem Romanautor abgenommen. Der designierte Vizekanzler Österreichs in Begleitung seines künftigen Fraktionsvorsitzenden in einer Luxusvilla auf Ibiza. Angetrunken und im angeregten Gespräch mit einer angeblichen Nichte eines russischen Oligarchen. Ihr unmoralisches Angebot: Sie investiert ein Vermögen und hilft der Freiheitlichen Partei im laufenden Wahlkampf. Er schanzt ihr als Gegenleistung nach so gewonnener Wahl Staatsaufträge zu. Das Ganze ist keine Fiktion, sondern real, heimlich gefilmt und seit gestern Abend auf dem Markt. Enthüllt von der Süddeutschen Zeitung und dem Nachrichtenmagazin Der Spiegel. Heute traten die unfreiwilligen Helden aus dem Video zurück. Aus Wien, Christina Kotter.
Seit Freitagabend überschlagen sich die Ereignisse. Das Enthüllungsvideo, in dem Strache, sein Fraktionschef Gudenus und eine angeblich russische Oligarchin über Wahlkampfhilfe und politische Gegenleistungen sprechen, macht die Runde. Der Inhalt löst ein politisches Erdbeben aus, dessen vorläufiger Höhepunkt am Mittag erreicht wurde. Strache erklärt den Rücktritt als Parteivorsitzender und als Vizekanzler. Dabei begann sein Statement nicht mit einer Entschuldigung, sondern mit einem Angriff.
Hier wurde in Silberstein-Manier eine Schmutzkübel und Desinformationskampagne gestartet, die an Perfidie und auch an Niederträchtigkeit nicht zu übertreffen ist. Ja, das war ein gezieltes politisches Attentat.
Anschließend verteidigte sich Strache. Er habe weder gegen österreichisches Recht verstoßen, noch seien irgendwelche Gelder an die FPÖ geflossen. Er kündigte rechtliche Schritte an. Später in seinem Statement gibt sich Strache geläutert und entschuldigt sich für sein Verhalten.
Es war ein typisch alkoholbedingtes Macho-Gehabe, mit dem ich ja wahrscheinlich auch die attraktive Gastgeberin beeindrucken wollte, und ich habe mich prahlerisch wie ein Teenager verhalten und peinlich übersteigert auch agiert.
Interessant ist, dass er die Schuld nicht bei sich selbst sieht, sondern das Ganze als Attacke auf die Regierungskoalition interpretiert. Dazu sagte der Politologe Peter Filzmaier im ORF-Fernsehen.
Für mich aber das, was jetzt noch offen ist, war die Passage, Rücktritt war klar, aber er sagte dann auch, ich will nicht die Koalition sprengen, dass das nicht gelingen soll, diesen geheimdienstlichen oder sonstigen recht dubiosen Kräften im Hintergrund, die er offenbar zu empfinden scheint. Das lässt jetzt zwei Möglichkeiten offen, nachdem er mit dem Bundeskanzler schon gesprochen hat. Entweder es gibt wirklich kein Koalitionsende, obwohl Neuwahlen mittlerweile als wahrscheinlicher gelten, oder er will die Verantwortung, jetzt gibt es Neuwahlen, ganz eindeutig Bundeskanzler Sebastian Kurz umhängen und hat da schon an seine Partei im dann ja bald beginnenden Wahlkampf gedacht.
Der Ball liegt also bei Bundeskanzler Kurz und der spielt nun offenbar verschiedene Szenarien durch. Zwischenzeitlich war zu hören, dass Kurz bereit sei, die Koalition mit der FPÖ weiterzuführen, wenn auch Innenminister Kickl seinen Posten räumt. Doch dazu scheinen die Freiheitlichen nicht bereit zu sein. Der Politologe Peter Filzmaier sieht das Hin und Her durchaus kritisch, wie er dem ORF sagte.
Ja, je länger er wartet, desto mehr läuft er Gefahr, auch selbst beschädigt zu sein und nicht nur, dass die FPÖ beschädigt ist. Er hätte ja theoretisch schon gestern am Abend sagen können, Neuwahlen. Je länger er zuwartet, fragt man sich, worüber denkt er dann genau nach, wenn er den Anlassfall für schwerwiegend genug geachtet oder wenn nicht, dann hat man den Beigeschmack von fragwürdigen Deals und Absprachen.
Begleitet wird das Geschehen in Wien von lautstarken, aber friedlichen Protesten. Die Polizei sprach zuletzt von über 6000 Menschen, die sich vom Bundeskanzleramt versammelt hatten. Immer wieder gab es Buhrufe und Forderungen nach Neuwahlen.
Ich möchte nicht in seine Haut stecken, ich weiß es nicht. Außer Neuwahlen hat er nicht wirklich Möglichkeiten.
Es geht hoffentlich ein jahrelanges Martyrium vieler hier zu Ende. Es ist ein Moment, der Anlass bietet, die Demokratie neu zu formulieren. Und ich hoffe, dass wir eine sehr gute Zukunft haben werden.
Auch die österreichische Opposition sieht das Image der Regierungskoalition schwer beschädigt und fordert einen politischen Neuanfang.
Eigentlich wollte Österreichs Freiheitliche Partei ja heute in Mailand dabei sein beim Treffen der rechten Parteien Europas, einberufen vom neuen starken Mann Italiens, Lega-Chef Salvini. Aber dann kam eben die Videoaffäre dazwischen. Die anderen rechten Parteien versammelten sich trotzdem vor dem Dom zu einer Kundgebung eine Woche vor der Europawahl, Jörg Seiselberg berichtet.
Mehr Härte gegen Migranten und eine Wende in der Politik Europas. Diese Forderungen standen in Mailand im Mittelpunkt der Kundgebung der rechten Parteien Europas. Der Organisator der Veranstaltung, Italiens Lega-Chef Matteo Salvini, aber wehrte sich vor mehreren tausend Anhängern gegen den Vorwurf, das Treffen sei eine Demonstration extremistischer Kräfte.
Qua non c'è l'ultradestra.
Hier ist nicht die Ultrarechte, hier ist die Politik des gesunden Menschenverstands. Die Extremisten sind die, die Europa 20 Jahre lang regiert haben, im Namen des Prekariats und der Armut. Mehr als 10 rechte und nationale Parteien hatte Salvini nach Mailand geladen. Für die deutsche AfD sprach Parteichef Meuthen. Er nannte unter anderem EU-Kommissionspräsident Juncker, Frankreichs Staatschef Macron und Bundeskanzlerin Merkel die Zerstörer Europas. Der AfD-Chef kündigte eine neue Linie in der Einwanderungspolitik an, die die patriotischen Kräfte in Europa durchsetzen würden. Wir werden für Sicherheit für unsere Bürger sorgen. Wir werden eine Festung Europas bauen. Wir werden unsere Nationen retten. Wir werden unseren Kontinent retten, weil wir Europäer sind. Der österreichische FPÖ-Spitzenkandidat Harald Wilimski hatte seine Teilnahme an der Kundgebung kurzfristig abgesagt mit Verweis auf die Regierungskrise in Wien. Für ihn trat der FPÖ-Europaabgeordnete Georg Mayer auf und sagte, mit der Kundgebung in Mailand wird eine neue Zeit in Europa eingeläutet.
Bei den Wahlen am 26. Mai entscheidet sich, ob Europa weiterhin Masseneinwanderung, Islamisierung und Zentralismus erdulden muss.
Mayer, wie unter anderem auch der Chef der bulgarischen Volja-Partei Mareschki, nannte die Linie des italienischen Innenministers Salvini in der Einwanderungspolitik ein Vorbild für eine künftige Antimigrationspolitik der gesamten Europäischen Union. Marine Le Pen vom französischen Rassemblement National bestätigt am Rande der Kundgebung, dass die in Mailand vertretenen Parteien im künftigen Europaparlament eine gemeinsame Fraktion bilden wollen. Als Ziel dieser Gruppe, die Salvini nach eigenen Worten zur stärksten Kraft in der Europäischen Union machen will, nannte die französische Rechtspolitikerin die Ablösung aller bisher führenden Politiker in Brüssel. Wir wollen nicht mehr diese Oligarchie ohne Werte, ohne Wurzeln, ohne Seele, die uns mit einem Ziel lenkt, die Unterwerfung und Ausdünnung unserer Nationen. Eine radikale Kurswende in Europa gab auch Kundgebungsorganisator Salvini als Ziel vor. Ein Europa der Völker und der Nationen, von dem de Gasperi, de Gaulle und Margaret Thatcher gesprochen haben die Eliten verraten, die in den vergangenen Jahren dieses Europa besetzt haben. Im Namen der Finanz- und multinationalen Unternehmen, des Gottesgeldes und der außer Kontrolle geratenen Einwanderung. Antifaschistische und autonome Gruppen hatten zum Treffen der Rechtsparteien eine Gegendemonstration in Mailand organisiert. In den sozialen Netzwerken wurde unter anderem dazu aufgerufen, Transparente aus den Fenstern zu hängen mit Bekenntnissen zu einem offenen Europa ohne Grenzen. Auf einem Transparent hieß es unter anderem in Anspielung auf die Antiflüchtlingspolitik der italienischen Regierung: Salvini, du bist nicht willkommen.
Europa wählt erst nächste Woche. Australien hat bereits heute abgestimmt. Und da sieht man mal wieder, was Prognosen wert sind. Alle hatten mit einem Regierungswechsel gerechnet und auch die ersten Prognosen sprachen dafür. Aber dann ist das Ergebnis gekippt und die regierenden Konservativen haben sich behauptet an der Macht. Und zwar ganz klar. Mehr dazu von Lena Bodewein.
Entgegen aller Vorhersagen hat die liberal-nationale Regierungskoalition die Parlamentswahlen in Australien gewonnen. Der Herausforderer Shorten hat seine Niederlage eingeräumt und will als Oppositionsführer der Labour-Partei zurücktreten. Wochenlang hatten die Prognosen seine Partei vorne gesehen. In der vergangenen Woche war der Vorsprung geschrumpft und am Morgen hatte es nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen ausgesehen. Die Labour-Partei hatte sich eine progressivere Klimapolitik auf die Fahnen geschrieben. Das Thema Klimawandel war in Australien als wahlentscheidend gesehen worden. Das Land ist von Buschbränden, Hitzerekorden, Überschwemmungen und Dürre geplagt und spürt die Auswirkungen der Erderwärmung stark. Shorten wollte die Hälfte des Energieverbrauchs der Australier durch erneuerbare Energien decken, die CO2-Steuer wieder einführen, während die konservative Regierungskoalition die Kohleförderung stützte. Australien ist einer der weltgrößten Kohleexporteure. Der Wahlkampf war insgesamt mit harten Bandagen und vielen Negativaussagen über die jeweils andere Partei ausgetragen worden. Etwas, das viele Wähler vorher frustriert hatte.
Das muss man erst mal schaffen. 5 Frauen aus Münster setzen die mächtige katholische Kirche unter Druck. Eine Woche lang haben sie gestreikt. Soll heißen, sie haben keine Kirche betreten, keinen Gottesdienst besucht und ihre Ehrenämter ruhen lassen. Die Folge? Weltweites Aufsehen und viele Nachahmerinnen. Ihnen allen gemeinsam die Forderung nach mehr Rechten für Frauen in der katholischen Kirche. Heute geht die Aktion zu Ende. Katja Bothe zieht Bilanz.
Einer der unzähligen Abschlussgottesdienste von Frauen deutschlandweit fand am Nachmittag im westfälischen Nottuln statt. Viele Menschen versammelten sich noch einmal vor der Kirchentür, um mitzusingen und mitzubeten, so wie es Tausende in ganz Deutschland in der vergangenen Woche getan haben. Mechthild Henke aus Nottuln ist mit dabei. Sie bedauert, dass der Kirchenstreik jetzt zu Ende ist.
Man merkte eine Sehnsucht der Menschen nach spiritueller Bereicherung und die Menschen waren mit ganz viel Gefühl dabei. Es war eine ganz tolle Atmosphäre. Wir haben gemeinsam gesungen, wir haben gemeinsam gebetet und es war eine ganz tolle Gemeinschaft.
Denn Maria 2.0, wie sich die Bewegung nennt, schlug Wellen, auch über die deutschen Grenzen hinaus. Es haben sich Gruppen im europäischen Ausland gegründet, selbst in New York. Die Gründerinnen, eine Handvoll Frauen eines Bibelkreises aus Münster, waren von dem Zulauf völlig überrascht, sagt Mitinitiatorin Elisabeth Kötter.
Dass wir so viele Menschen damit ansprechen, ich glaube, das war keiner von uns am Anfang klar. Es ist aber sehr berührend zu sehen, dass da gerade einfach anscheinend eine Zeit ist, in der die Menschen sagen, so, jetzt sollen keine Berichte mehr geschrieben werden und in Schubladen verschwinden, jetzt muss wirklich was geschehen.
Auslöser für die Aktion Maria 2.0 war der häufig vertuschte sexuelle Missbrauch in der katholischen Kirche. Deshalb haben die Frauen in der vergangenen Woche keine kirchlichen Ehrenämter ausgeübt, keine Büchereien mehr geöffnet, keine Kirche mehr betreten. Sie fordern die bedingungslose Aufklärung aller sexuellen Übergriffe in der Kirche und sie wollen noch mehr.
Die Machtstrukturen auflösen, die Männerhierarchie auflösen,
sagt Judith Everding. Sie ist die münstersche Vorsitzende der katholischen Frauengemeinschaft Deutschland, KFD, die das Projekt Maria 2.0 mit verbreitet hat.
All die Forderungen sind eigentlich jahrelang bekannt. Wir wollen Frauen in Führungspositionen, in Weiheämtern sehen und eine frauengerechte und menschengerechte Kirche haben.
Von offizieller Kirchenseite sind die Reaktionen unterschiedlich. Einige Bischöfe sympathisieren mit den Frauen, andere finden, Boykott sei das falsche Mittel. Der Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, Thomas Sternberg, befürwortet die Aktion Maria 2.0, findet, dass die Frauen ihre Meinung auf die richtige Art äußern.
Ja, diese Aktion ist insofern sehr gut, weil sie ganz deutlich macht, dass es keine Aktion gegen die Kirche ist, sondern eine Aktion in der Kirche. Und sie machen hier auf innerkirchliche Reformen aufmerksam und wollen nicht jetzt etwa gegen das polemisieren, zu dem sie selber ganz unmittelbar gehören. Und ich denke, das, was Sie ansprechen, ist schon wichtig.
Die eine Woche Kirchenstreik ist zwar beendet, der Wille zur Erneuerung der katholischen Kirche aber nicht. Denn die Frauen sehen, dass der Protest nicht sinnlos war, sagt Judith Everding von der katholischen Frauengemeinschaft KFD in Münster.
Bewirkt haben wir mit Sicherheit, dass das ein Thema ist. Sie glauben gar nicht, wie viele Menschen mich jetzt darauf ansprechen, boah, was habt ihr gemacht? Und das ist ja klasse und macht das doch nochmal.
Die Frauen wollen weitermachen. Bereits für Juni und Juli sind weitere Aktionen geplant.
Und wir kommen nochmal zurück zum Videoskandal in Wien. Wir hatten ja darüber berichtet, die Führung der Freiheitlichen ist abgeräumt, der Partei- und der Fraktionschef sind zurückgetreten, aber die Regierungskrise, die schwelt weiter. Denn jetzt warten alle auf den Bundeskanzler. Srdjan Govedaritsa in Wien. Weshalb hat Kanzler Kurz seine Stellungnahme immer wieder verschoben?
Ja, das ist eine Frage, die stellen sich jetzt viele hier in Österreich. Es sollte um 14 Uhr stattfinden, dann wurde das tatsächlich immer wieder verschoben, ohne nähere Gründe. Und jetzt heißt es 19.45 Uhr. Es gibt einige, die sagen, Sebastian Kurz möchte die größtmögliche Öffentlichkeit für seine Botschaft erreichen, so kurz vor den Hauptnachrichten. Andere sagen, dass es hinter den Kulissen etwas gekriselt hat zwischen Kurz und anderen Mitgliedern seiner Partei, die möglicherweise die Neuwahl, auf die es hinausläuft, wie es von allen Seiten heißt, doch nicht so gut finden. Aber es war ein ziemlich chaotischer Tag hier in Wien und wir hoffen, dass wir jetzt um 19.45 Uhr Klarheit haben.
Lassen Sie uns die Option doch mal durchgehen. Was spricht für einfach weiterregieren mit einer erneuerten FPÖ?
naja, Hans-Christian Strache ist jetzt neuerdings toxische Personalie, wäre dann weg. Und es gibt das Angebot der FPÖ mit Norbert Hofer, das ist der jetzige Verkehrs- und Infrastrukturminister, an Straches Stelle als Vizekanzler weiter zu regieren. Das heißt, man könnte dann irgendwie nach ein paar Tagen sagen, Video, welches Video? Also das wäre dann ausgeräumt und alles wäre so wie bisher. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, dass Sebastian Kurz sagt, nein, mit dieser Partei möchte ich nicht weiter regieren, die Koalition auflöst und dann hätte er die Option einer Minderheitsregierung.
Da hat uns die Leitung nach Wien verlassen offenbar. Wir gucken, ob wir sie noch wiederkriegen. Wenn nicht, dann schalten wir einfach mal rüber nach Tel Aviv. Da wird es nämlich heute Abend ein Riesenspektakel geben, den ESC, den Eurovision Song Contest. Musiker aus 26 Ländern treten im Finale gegeneinander an. Millionen Fans in aller Welt verfolgen die schräge Show am Fernseher, soweit so üblich. Doch etwas ist diesmal anders, denn die Veranstaltung findet statt in einer notorischen Krisenregion in Israel, in Tel Aviv. Und dort begrüße ich jetzt unseren Korrespondenten Tim Aßmann. Noch vor 2 Wochen haben Palästinenser Raketen Richtung Israel geschickt. Was wird das nachher, Herr Aßmann? Eine Party im Hochsicherheitstrakt?
Sagen wir mal so, diejenigen, die in diesem Trakt sind, wenn man ihn als solchen bezeichnen mag, die werden nichts davon merken, dass sie Insassen des Traktes sind. Denn in Tel Aviv selbst, Herr Teska, ist die Spannung wirklich zu spüren, die Entspannung. Es ist dort eine gelassene Feieratmosphäre, zum Beispiel auf der Fanmeile am Strand, aber eben auch jetzt schon auf dem Messegelände, dem Tel Aviver, wo dann ja im Kongresszentrum nachher das ESC-Finale ausgetragen wird. Außerhalb dieses Traktes, um im Bild zu bleiben, stehen aber Luftabwehrbatterien der israelischen Armee mit Abfangraketen, um den Großraum Tel Aviv zu schützen, für den Fall, dass eben doch noch Geschosse aus dem Gazastreifen kommen sollten, wovon aber nicht auszugehen ist zur Stunde, denn die Feuerpause, die ja am Montag vor knapp 2 Wochen ausgehandelt wurde zwischen Israel und den bewaffneten palästinensischen Gruppen im Gazastreifen, diese Feuerpause ist bisher stabil. Das heißt, der ESC wird wohl aller Voraussicht nach wie geplant stattfinden können und ein Fest der Musik sein.
Kann man sich denn auf solche Absprachen verlassen?
Ja, man kann es, glaube ich, in diesem Fall, denn nach allem, was wir wissen, diese Feuerpause ist ja inoffiziell und vor allem von israelischer Seite nie bestätigt worden, sind damit starke Lockerungen der Abriegelung des Gazastreifens verbunden. Es ist Geld aus Katar zum Aufbau der Infrastruktur hineingekommen, die Fischereizone vor der Küste Gazas wurde ausgeweitet und die Grenzübergänge vor allem für Waren sind wieder geöffnet worden auf israelischer Seite. Das alles spüren natürlich die Menschen im Gazastreifen und das können die Gruppen dort, allen voran die Hamas, die den Gazastreifen kontrolliert, als politischen Erfolg verbuchen. Und deswegen haben diese Gruppen auch jetzt gerade zumindest ein Interesse daran, dass diese Feuerpause hält.
Wie wirkt sich das Umfeld denn aus auf die Stimmung? Tel Aviv ist ja eigentlich bekannt als Partystadt am Mittelmeer.
Ja, das ist sie auch in der vergangenen Woche gewesen, als dann die ersten ESC-Fans eben ankamen. Es sind insgesamt nicht ganz so viele, wie man sich das auf israelischer Seite erhofft hatte. Es mag sein, dass manche im Vorfeld gesagt haben, nein, das ist uns in der Sicherheitslage zu instabil und Israel ist auch ein kritischer Kandidat wegen der Besatzungspolitik gegenüber den Palästinensern. Also es mag sein, dass politische Gründe den einen oder anderen von der Reise abgehalten haben, aber auch die hohen Preise in Israel mögen hier eine Rolle gespielt haben. Die Stimmung ist entspannt, man sieht mehr Polizisten als sonst am Strand, die sind auch etwas schwerer bewaffnet, aber insgesamt gehen alle hier sehr gelassen mit der Lage um und man merkt wirklich überhaupt nicht, dass sich Leute unsicher fühlen würden. Das sagen sie auch nicht, die ESC-Fans, wenn man sie danach fragt.
Dann werfen wir doch mal einen kurzen Blick auf den Wettbewerb, um den es ja eigentlich geht. Für Deutschland gilt da häufig, dabei sein ist alles und 0 Punkte sind auch nicht so schlimm. Kommt das heute wieder so?
Also, ich mag ja nun vorher wirklich nicht irgendwie Wasser in den Wein kippen. Deswegen sagen wir mal, Sisters, das deutsche Duo, das hier singen wird für Deutschland, kann mit einem guten Auftritt sicherlich noch ins Mittelfeld des Starterfeldes vordringen. Das könnte sein. Die Buchmacher malen hier sehr schwarz, sehen Sister auf Platz 26 von 26. Aber ja, ich glaube, da muss man den Abend abwarten. Man kann vielleicht so viel sagen, dass es für eine Top-10-Platzierung wie im vergangenen Jahr, als Michael Schulte Platz 4 für Deutschland holte, wohl wahrscheinlich in diesem Jahr nicht reichen wird.
Das heißt also, Dortmund-Fans sollten heute Abend auf keinen Fall gucken. 2 solche Niederlagen an einem Tag wären zu viel. Wer gewinnt denn heute Abend?
Ja, es könnte tatsächlich einen ganz besonderen Sieg geben, denn einer der großen Favoriten ist, Achtung, Australien, das ja hier auch mitsingen darf beim ESC. Und die haben einen sehr spektakulären Auftritt, der immer weiter nach oben geklettert ist in den Wetten. Als heißer Kandidat gilt eben auch die Niederlande. Seit Wochen ist Duncan Lawrence der Führende bei den ganzen Buchmachern. Und dann gibt es natürlich auch noch Schweden. Ich denke, einer von den dreien, Australien, Schweden, Niederlande, könnte es heute Abend werden.
Heute Abend der ESC, natürlich auch live in der ARD. Das waren Informationen von unserem Korrespondenten Tim Aßmann live aus Tel Aviv. Dankeschön. Und dann kommen wir nochmal, wie üblich, am Ende der Sendung am Wochenende zum Sport im Echo des Tages. Die wichtigste Entscheidung, die haben wir ja schon vermeldet. Bayern München ist erneut deutscher Fußballmeister. Aber es ging ja noch um mehr an diesem letzten Spieltag. Bei mir im Studio ist Nicole Seifert aus unserer Sportredaktion. Wer hat sich denn die noch freien Plätze in den europäischen Wettbewerben gesichert?
Ja, allen voran Bayer Leverkusen hat sich nämlich am letzten Spieltag noch den letzten freien Champions League Platz geschnappt. Hinter den Bayern und Dortmund und Leipzig werden die dann nächste Saison in der Champions League spielen. Leverkusen hat in Berlin mit 5:1 gewonnen, ist damit Tabellenvierter mit 3 Punkten Vorsprung auf Gladbach. Die haben ja gegen Dortmund verloren. Also, da gibt's was zu feiern für Leverkusen und Sportchef Simon Rolfes.
Ja, super. Große Freude natürlich, dass wir das geschafft haben. Wahnsinnige Aufholjagd in der Rückserie gestartet und heute wieder absolut überzeugend gespielt. Super, ich freue mich sehr.
Ja, und auch der Torschütze zum 3:1, Julian Brandt, kann das Glück kaum fassen.
Wenn man die ganze Geschichte so verfolgt mit der Hinrunde und mit der Rückrunde, ich glaube, was wir in der Rückrunde geleistet haben, ist schon sehr gut gewesen und deswegen fällt natürlich auch momentan sehr viel Druck ab und wir sind alle sehr, sehr, sehr glücklich.
Ja, das können die Gladbacher dagegen nicht von sich behaupten. Gladbach hatte ja noch auf den Champions-League-Platz gehofft. Es hat nicht gereicht nach der 0:2-Niederlage gegen Dortmund. Am Ende Platz 5, also Europa-League-Platz. Gladbachs Christopher Kramer mit gemischten Gefühlen.
Weil das letzte Saisondrittel nicht gut war, fühlt es sich im Moment noch nicht so richtig toll an. Aber im Urlaub werde ich sehr, sehr glücklich und sehr, sehr stolz auf diesen 5. Platz sein.
Ja, und neben Gladbach hat sich auch Wolfsburg direkt für die Europa League qualifiziert und das mit einem Paukenschlag. Wolfsburg hat gegen Augsburg mit 8:1 gewonnen und das ganz klar ist das torreichste Spiel an diesem letzten Spieltag. Ungewollte Schützenhilfe für Wolfsburg gab es von Frankfurt, die gegen Bayern ja verloren haben. Frankfurt am Ende auf Platz 7 auf dem Europa League Qualifikationsplatz. Auch der war hart umkämpft heute, denn Hoffenheim führte 2:0, wäre damit 7. gewesen. Hat am Ende aber 4:2 in Mainz verloren, beendet damit die Saison sogar als 9., wurde sogar noch von Bremen überholt. Bremen gewann gegen Leipzig mit 2:1 und ist 8. Die Absteiger standen vor dem Spieltag ja schon fest, Schlusslicht Nürnberg und dann der vorletzte Hannover, die steigen ab. Stuttgart hat noch eine Chance in der Relegation, muss aber in der Relegation gegen den 3. der 2. Liga noch antreten. Der steht allerdings noch nicht fest. Erst morgen gibt es beim letzten Spieltag da den Sieger zwischen Paderborn und Union Berlin. 3 Ergebnisse vom letzten Spieltag. Gibt es noch. Düsseldorf gewinnt gegen Hannover 2:1, Freiburg gewinnt gegen Nürnberg 5:1 und Schalke und Stuttgart trennen sich 0:0.
Es gibt heute noch weit mehr als nur Fußball, zum Beispiel die Eishockey-WM in der Slowakei. Wie läuft es da für die deutsche Mannschaft?
Ja, bisher lief es super. Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft zieht sogar vorzeitig ins Viertelfinale ein, kann in ihrer Tabelle in der Vorrunde also nicht mehr von Platz 4 verdrängt werden. Die ersten 4 kommen ja weiter ins Viertelfinale und die können das nicht, weil Dänemark heute gegen die USA verloren hat. Allerdings hat sich die deutsche Mannschaft heute gegen Kanada alles andere als mit Ruhm bekleckert, denn Deutschland hat gegen Kanada mit 8:1 verloren. Ja, und morgen geht's dann gegen die USA.
Ja, 8:1 ist ja ein häufiges Ergebnis heute. Also Fußball und Eishockey haben offenbar wesentlich mehr miteinander zu tun, als wir geglaubt haben. Mit den Leitungen hatten wir heute so ein paar Probleme. Das bitten wir zu entschuldigen. Es gibt solche Tage. Das Wichtigste, das noch mal kurz zusammengefasst. Bayern München, deutscher Fußballmeister und in Österreich in einer knappen Stunde eine Stellungnahme von Kanzler Kurz dazu, wie es nun weitergeht nach dem Platzen der Regierungskoalition. Mehr dazu in all unseren aktuellen Sendungen im Laufe des Abends. Das war's für heute vom Sport mit Nicole Seifert und das war's auch vom Echo des Tages. Im Studio war Andreas Teska.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.